Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Zum 141. Mal sitzen wir bereits am Stammtisch. Zum ersten Mal ist Domianic jetzt da. Wir haben schon öfter mal probiert, da warst du noch in der Schweiz, haben wir schon Stammtische gemacht. Jetzt bist du Horntrainer, hast auch ein bisschen eine ruhigere Woche, weil Länderspielpause ist. Sehr speziell, du interessiert das natürlich auch. Du warst lange noch beim ÖFB, hast alle Auswahlen durchgemacht. Und wenn man so ein bisschen in dein Leben reinschaut als Trainer, dann fällt dir auf, dass du einer warst, der den David Alaba das erste Mal in Fußball reingeschickt hat, nämlich dazu mal in der zweiten Liga, sein Debüt. Als 15-Jähriger hat er David Alaba unter dir gegeben. Eineinhalb Jahr fast oder ein gutes Jahr später hatten dann die Konstantini aus Feldschicht gegen die Franzosen, damit er nicht für Nigeria spielt, sondern für Österreich mal dabei ist. Jetzt feiert der Comeback. Wir sind alle froh, dass David Alaba nach seiner langen Verletzungspause wieder dabei ist. Also wir haben einiges zu besprechen und fangen, glaube ich, an mit dem Nationalteam. Tommy, einmal grüß dich, servus.
Hallo, danke für die Einladung. Endlich hat es geklappt. Anmarsch, ja. Anweg ist ein bisschen kürzer jetzt wieder. Ja, als wir aus Basel da dran wären.
Sei mal froh aus Horn, dass du nach dem Training angekommen bist. Ja, wir sind 24 Stunden quasi vor dem Länderspiel und es wurde ein Spieler einberufen aus der österreichischen Liga. Er musste kurzfristig was ändern, weil der Brass angeschlagen ist. Der Bosch ist ja sowieso verletzt. Jetzt hat er schon den Danzo ist nicht dabei. Jetzt hat er den Stefan Leiner schon ausgenommen und jetzt grabt er aus Jonas Auer. Ralf Rangnick beruft Jonas Auer ein. Das ist der einzige österreichische Spieler aus der Bundesliga, der gegen Serbien dabei ist. Was wollte er da zeigen? Dominik Fitz hast du immer gefordert, denkst du, Jonas Auer ist es.
Da fällt mir gar nichts dazu. Da will ich auch gar nicht drüber reden, weil das wäre respektlos.
Okay, aber er hat jedenfalls jemanden gebraucht hinten in der Abwehr, weil Wene, mit dem er rechts-links spielen kann, aber hat er sich sicher was dabei gedacht, ich brauche einen da links hinten, nämlich den Jonas Auer. Der zwar gegen Banja Luka wirklich von Klaus von Feld geholt worden ist, wenn er so schwach war.
Da muss ich echt die lange Woche legen, dass man das einfällt.
Okay, Andi, aber kommen wir auf das Thema zurück. David Alaba ist zurück, du hast immer gesagt, an David Alaba, das ist ein Führungsspieler, an Lautowitsch, das sind so die Leute, die in der Mannschaft schon extrem wichtig sind. Schön, dass er wieder da ist und dass er uns jetzt in dieses Länderspieljahr das eröffnen wird. Wir haben 10 Länderspiele in dem Jahr, also die 2 Nations League-Spiele und dann 8 Spiele in der WM-Quali. Also wird ein sehr intensives Länderspieljahr.
Ja, Gott sei Dank, dass er wieder da ist, aber wir dürfen uns natürlich jetzt am Anfang keine Wunderdinge von ihm erwarten. Das, was ihm natürlich fehlt, ist die Spielpraxis. Er wird körperlich mit Sicherheit topfit sein, weil vorher schickt er Real Madrid nicht wieder ins Feuer. Aber nichtsdestotrotz, also diese, du kannst fit sein und trainieren am Platz, so viel du willst. Die Wettkampfpraxis, die kannst du schwer simulieren im Training und das brauchst du aber. Deswegen, wir dürfen uns keine Wunderdinge vom David Alaba erwarten, aber wir sind alle froh, dass er wieder da ist und dass er fit ist.
Tommy, wenn du zurückdenkst, das war im April 2008. Also vor der Heim-Euro und jetzt sind wir 16, 17 Jahre später, dass der David Alaba mit 32 Jahren aus von Real Madrid kommt, war dazu mal nicht absehbar, aber sein Talent war natürlich absehbar.
2008 und jetzt sind wir 16, 17 Jahre später, das geht sich mathematisch nicht aus, Peter.
Und 2008 und ja, schlecht. Naja, das geht sich schon aus.
17, 18 Jahre? Hast du nicht 17?
Nein, ich war 15, 16. 15 schon.
Wisst jetzt, weil 15 war er, ja.
Weil man Mathematikprofessor
da habe. Nein, 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 aber wenn man mir so schon. Wurscht. Das muss ja einer aufpassen.
15,
ja.
Von uns zwar. Ne? 15 Jahre später, 15 Jahre später, David Alaba, es war dazu mal absehbar. Ich meine, er war, ich sage mal, als 15-Jähriger hat er reingehauen, heute ist er 32. Hm. Also so über den Daumen. Deswegen bin ich auf das Alter gekommen. Aber alle haben gewusst, es ist ein Riesentalent. Man hat schon gehört, bei der Austria gibt es einen. Er war dann auch schnell weg zu den Bayern. Aber erinnere dich zurück, wie war das mit dem 15-jährigen Alaba, der ja extrem ein lieber und ein herziger Bursche war und ein Riesentalent.
Ja, ich war natürlich beeindruckt von seinen Fähigkeiten damals schon. Klar ist es dann auch als Trainer, überlegt man natürlich, okay, bringt man da jetzt einen 15-jährigen in den Erwachsenenfußball bei den Austria-Amateuren damals. Aber er war so überzeugend, nicht nur von seiner fußballerischen Qualität, sondern auch von seiner Persönlichkeit her. Und das war für mich eigentlich dann der Hauptgrund, warum ich mir gedacht habe, na, den kann man bringen, der schafft das auch von seiner Art, über den Fußball und über seine Art, Fußball zu spielen, nachzudenken, der nicht abheben wird. Und er hat es eigentlich von Anfang an perfekt gemacht und war dann natürlich später, wie mit Marcel Koller beim Nationalteam war, immer lustig, weil der Drago und er haben dann oft einmal gesagt, kannst du dich noch erinnern, wie wir da das erste Mal gespielt haben und wie stolz wir waren und über den Vertrag auch damals, den sie damals gehabt haben und wohin sich die entwickelt haben, ist natürlich toll. Und
Dragovic war auch dabei, stimmt. Du hast da deutlich eine Riesentruppe gehabt. Du kennst sie natürlich auch, ihr beide kennt euch. Habt ihr zwei einmal gemeinsam in einer Mannschaft gespielt?
Das ist sie knapp nicht ausgegangen.
Wir haben kurz gemeinsam trainiert, wie ich zur Austria zugekommen bin und der Andi ist ja da.
Trotzdem gibt es einen wunderbaren Aspekt bei euch beiden. Das ist dein einziges Länderspiel. Das muss sein, dein einziges Länderspiel in Schweden, WM-Quali, 82. Minute, der Herr Ogris muss vom Feld und du kommst für ein Ogerl ins Spiel und machst dein einziges Länderspiel.
Muss ich mich nachträglich bedanken, dass er sich auswechseln hat lassen. Ich war in Schweden beim Ansatz für die WM-Quali war das für USA 94.
Genau.
Und waren meine einzigen 10 Minuten. Waren es dann, glaube ich.
Riesig schwedische
nächsten Spiel, da bin ich in Schneckerlena ein bisschen besser, weil gegen Finnland hat er mich dann 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen, wo man.
Herbert Prasko und Erich Obermeier waren dazu mal
kein Trainer. Ja, aber da war er so der Schneck, nicht? Weil gegen Finnland hätte der Chucky sein 50. Länderspiel machen können.
Hat auch nicht gelachen.
Und den hat er draus sitzen lassen. Und da habe ich mich wieder freiwillig gemeldet zum Austauschen, weil ich 5 Minuten Verschluss, dann hätte der Chucky in 50er gehabt, hat aber nicht den Chucky getauscht.
Und wie auch nicht. Das hat aber der Herbert gewusst, also so war er das, sagt er.
Ich glaube, dass er es gewusst hat.
Na, sehr gut. Aber jedenfalls, das ist auch eure Verbindung, dass du vom Feld gegangen bist und Tommy Janoschitz ist gegen Schweden im Nationaltress aufgelaufen, das war dein einziges Länderspiel. Du hast natürlich sehr viele Spieler, ich glaube, ihr habt euch bei der Austria schon sehr früh kennengelernt, weil du als Junger ja dort quasi deine ersten Sporen oder deine ersten Schuhe zerrissen hast.
Ja, wobei, ich war ja von 6 bis 15 bei der Austria und habe dann den Weg über den Sportclub gefunden. Ja.
Dann aus Mierwetter und Krems SC, da habe ich dich kennengelernt, wie jetzt den Ernst Happel mit Hin- und Rückspielen mit dem Krems SC den Cup-Titel weggeschnappt hat.
Souverän.
Einer der legendärsten Cup-Finale der Krems SC.
Ja, vor allem, es war ja als Zweitligist in 2 Spielen gegen den damaligen FC Tirol mit Ernst Happel.
Allen Granaten
dabei. Ich glaube, es gibt nicht viel größere Überraschungen im Cup.
Ja, Stocker-Rau war natürlich auch eine Riesenüberraschung, wenn man dabei.
Aber das war halt in einem Spiel und ich glaube, wir waren das letzte Mal gut, wo das in 2 Spielen war und wir haben es.
Wie der Ernstl Trainer, oder?
Ja, genau, wie der Ernstl Trainer.
Karl Dazugeben, wir sind im Tollstadion vorbei, von
die Leute auf den Flutlichtmassen, also es war ein unglaubliches Spiel und unglaubliche Stimmung. Ja.
Happel hat es nicht dauert, ich kann mich erinnern, da hat er dann auch ziemlich geschumpfen. Haben wir als Journalisten, habe ich dort als Berichterstatter der Tiroler Tageszeitung auch einiges anhören müssen. Ich habe die dann weiter natürlich verfolgt, weil Tirol hat dich dann geholt und du hast ja die meisten Spiele dann für Tirol absolviert und da kann ich mich noch einmal erinnern, Bernabeu-Stadion 3-0, du hast glaube ich 2 Stunden gebraucht für die Dopingkontrolle. Die haben da Kistenbier eingeflößt, wir haben nicht mehr gewusst, wie wir zu Hotel kommen, weil er mit der Dopingkontrolle nicht weitergemacht hat.
Wobei auch wir haben es lustig gehabt, wenn Prosanetzke war von Real und ich also. Also wir haben,
zumindest da gerade gehabt. Draußen, wir haben organisiert, können wir die Journalisten mit dem Spielerbus eintun, es war ein Riesenball. Da waren da dazu mal Trainer Köppel. Du hast gehabt den Köppel, du hast gehabt den Schwarzer.
Nein. Achso, ja. Also Horst Köppel war, dann war kurz der Wolfi Schwarz, der hat übernommen.
Genau.
Dann war das Dreamteam mit dem Hans Krankl.
Ah ja, Krankl.
Und dann 2 Jahre dann noch mit dem Didi.
Didi Konstantini bringt uns wieder zurück zum Länderspiel, weil Serbien ausverkaufte Hütten morgen am Abend, das ist eine Schweigeminute für Didi Konstantini, der im Dezember leider von uns gegangen ist, der aber auch da nochmal für den ÖFB geehrt wird. Du hast ihn dann natürlich mehrmals erlebt. Auch wie er dann Teamchef war, du bist dann mit Marcel Koller Nachfolger gewesen. Didi Konstantini war der letzte österreichische Teamchef. Seitdem ist mit Koller, Foda und Rangnick eher die schweiz-deutsche Achse. Du sagst, es wird wieder mal Zeit für den Österreicher, vor allem wenn Jonas Auer jetzt im Team spielt. Was auch immer, aber die Erinnerungen an deine Profizeit da in Innsbruck, das war auch.
Ja, es war. Didi war ja auch einer, den ich sehr, sehr lange kennenlernen durfte. Und als Mitspieler sogar noch beim Sportclub damals, da bin ich halt das erste Mal in den Profikader gekommen, es war 84, da war er Spieler, hat dann auch kurzfristig interimistisch mit dem Hans Krankl auch nach Eckenberger übernommen.
Genau.
Dann habe ich ihn in Tirol als Trainer wieder wieder gesehen und ja, es war mit ihm eigentlich immer hervorragender Kontakt. Also er war ein toller Mensch. Er, mhm. Ja, war dann ja, mit der Krankheit natürlich schwer getroffen und ja, auch sein Tod hat mich dann wirklich noch sehr, sehr berührt jetzt. Ja. Und habe es dann leider nicht zum Begräbnis geschafft, aber Didi wird schon immer einer sein, der immer ja, in meinem Kopf, in meinem Herz auch sein wird.
Ja, bei mir auch. Es war dann auch wieder abgeschaut, wie das Kappeln einmal auf die Bank gekriegt hat, dort in Nürnberg. Und auch die Beerdigung, ein schöner Marsch oben am Mittelgebirge. War eine großartige Geschichte und war ein großartiger Mensch. Unvergessen braucht man nicht reden. Bei dir dann die Trainerstationen. Du hast dann im Nachwuchs überall angefangen, Rapid und Admira und Austria, also alle Nachwuchsmannschaften. Und bist dann beim ÖFB angedockt und hast dann dort U16, 17, 18, 19 bis zum Nationalteam als gemacht. Also relativ viel Nachwuchsfußball auch.
Ja, es war für mich eigentlich ein logischer Weg, da als Trainer auch die ersten Sporen im Nachwuchs zu versuchen. Ich wollte immer professionell arbeiten, deswegen war ich auch bei Vereinen wie Rapid, Admira, dann auch im Akademiebereich, wo du halt professionell arbeiten konntest. War dann so, dass ich mich bei der Austria eben über die Akademie dann auch für die Kampfmannschaft interessant gemacht hat. Dann hat mich der Stöger Peter gefragt, ob ich als Assistent dazu stürzen will. War ja dann auch ein sehr erfolgreiches Jahr für die Austria. Haben das Double geholt mit dem Frank Schinkels und mit dem Peter.
Direkt der Stöger dann.
Genau, und ich wollte aber dann selber auch die Cheftrainertätigkeit übernehmen und dann ist halt die Möglichkeit mit den Austria-Amateuren da gewesen. Das haben wir, denke ich, 2,5 Jahre sehr, sehr gut und erfolgreich über die Bühne in der zweiten Liga auch gebracht.
Also,
und dann war es eben so, dass der Gerhard Hitzel beim ÖFB, also Ausbildungsleiter, aufgehört hat. Der ist, glaube ich, nach Moskau gegangen.
Genau.
Der ist dort auch Co-Trainer geworden. Der ÖFB hat einen Ausbildungsleiter gesucht. Ich habe mir gedacht, das ist vom Anforderungsprofil natürlich sehr, sehr passend, als ehemaliger Profispieler, als Trainer und eben auch als Lehramtsabgeschlossener, also als Lehrer.
Sport und Mathematik
genau, hast du auch genau, ja. Ich habe Sport und Mathe studiert und hat für mich eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Was mir aber immer wichtig war, auch als Ausbildungsleiter, dass ich eine Mannschaft trainieren kann. Und da habe ich dann eben die 94er, okay. Den 94er Jahrgang über drei Jahre, glaube ich, war es dann von.
Das geht dann immer mit.
Ja, nicht einmal zweieinhalb Jahre. Das heißt, die Gregoritschs und Sabitzers und Schaubs und Schöpfs, das war,
ja, das waren, 16, war meine 17, Truppe. 18,
genau. Ja, also ich habe es dann eigentlich nur bis zur U17 gehabt. Also das letzte war die U17-Qualifikation und dann ist eben der Marcel gekommen und hat einen Schweizer Co-Trainer mitgebracht, den Fritz Schmid, und war aber der Plan so, dass er vom ÖFB auch einen Trainer dazu bekommt und ja, da ist dann die Wahl auf mich gefallen und dann habe ich ihn ja 10 Jahre begleitet.
Genau. Du warst dann in Basel, da habe ich auch öfter mit dir Kontakt gehabt, da bist du dann auch in die soziale Netz gekündigter Trainer, das war sehr fein in der Schweiz, da ist man gut umgegangen, war die Pandemie, war keine leichte Zeit zurückgehen, die hat nicht unbedingt nach Wien gezogen und dann hast du lange überlegt, wir haben mehrmals gesprochen, mache ich Sportdirektor, gehe Richtung vielleicht sogar eine Agentur, Spielerberatung oder stelle ich mich wieder aufs Feld Trainer, hast sehr mit dir gekämpft, was du machst, warst du für alles offen?
Ja, für alles offen und dann ist es natürlich eine Frage der Möglichkeiten.
Dann warst du Dornbirn.
Auch, genau. Es war dann aber so, dass man nach Basel, also bin ich nicht gekündigt worden, dort ist der Vertrag genau, abgelaufen. Das war ja eine ganz schwierige Zeit, weil die Saison am 31. August dort für uns aus war. Da war noch das Cupfinale, das zweite in der Schweiz. Und ja, bin dann in der Schweiz auch geblieben, hab dort wirklich 4 fantastische Jahre gebracht, tolle Menschen auch kennengelernt, auch abseits des Fußballs.
Golf-Handicap verbessert.
Ja, das nicht. Ich habe zur Zeit gehabt, aber verbessert habe ich mich nicht. Okay. Und war aber mit dem Marcel dann auch so abgesprochen, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte selber wieder Cheftrainer werden. Haben wir es vielleicht auch, nicht nur vielleicht, haben wir es dann auch leichter vorgestellt mit meinem Lebenslauf und auch mit meinen. Ja, ich sage ja, dass es durchaus erfolgreich ist, das, was ich angegriffen habe. Habe ich mir eigentlich leichter vorgestellt, wieder zurück. Auch als Chef interessant zu werden, hat dann
schwierig.
doch gedauert. Ich meine, ich habe es auch nicht überstürzt, habe dann schon auch gewartet. Und dann ist der Erik Arie auf mich zugekommen und hat mir das Dornbirnprojekt schmackhaft gemacht. Ist halt ein Club gewesen, der wenig finanzielle Möglichkeiten hat, der mit jungen Vorarlbergern da arbeiten wollte. Und das war interessant für mich und war auch damals die Möglichkeit, wieder zurückzukommen und einzusteigen. Genau, und haben das dort dann aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut gemacht. Im ersten Jahr war, glaube ich, das einzige Jahr in der zweiten Liga, wo drei sportliche Absteiger waren.
Und mit Steyr, Rapid und der Austria. Austria, genau. Das ist richtig.
Und das mit Dornbirn zu schaffen, war aus meiner Sicht schon eine tolle Leistung, auch mit dem Erik, auch mit dem damaligen Präsidenten. Wir haben das, denke ich, ganz gut hingekriegt und ja, weiß nicht, ob Dornbirn auf Thema bleiben wird.
Deswegen bist du vielleicht jetzt auch bei Horn, weil da hast du dieselbe Mission irgendwie. Ich meine, er steht hinten drinnen mit Lafnitz und Horn und wer ist der Dritte?
Strippfing,
genau, was ich jetzt angespielt habe. Und die fordern, der FAC und außer Lustenau, die sind schon 7, 8, 9 Punkte weg. 8 Punkte, glaube ich. Das heißt, ihr braucht richtig, richtig gute 10 Spiele jetzt eigentlich.
Genau, also Dornbirn war ja schon so, dass ich die bei 0 übernommen habe. Das heißt, die erste Saison wirklich souverän dann auch den Klassenerhalt geschafft. Ich denke, dass wir recht attraktiv gespielt haben für die Mannschaft, die zur Verfügung war. Und in der zweiten Saison war es ja so, dass ich das halbe Jahr gemacht habe und da war die Ausgangssituation oder wäre die Ausgangssituation gleich gewesen wie jetzt mit Horn. Da haben wir, glaube ich, 10 Punkte gehabt. Also ich habe das schon auch argumentieren können, auch der Erik mit 7, 8 Verletzten, das geht sich halt nicht aus dann in Dornbirn. Und ja, und dann im Winter 24 war dann eher ein kabaretthaftes Ende mit dem Saunameister.
Stimmt, ja.
Wo der Präsident ihm einfach auf den Leim gegangen ist und ja, passiert im Fußball, ist schade, es war schade ums Projekt. Da haben sie dann halt herumbasteln müssen noch, haben dann 4 Spiele noch weiter gewurschtelt, sage ich mal, bis der Erik dann das dann wieder in die Hand bekommen hat und das auch in meinem oder in unserem Sinn dann auch so weitergeführt und es war ja noch knapp. Also es war ja dann trotzdem noch knapp.
Stimmt.
Und ich glaube, wenn das ganze Theater nicht gewesen wäre mit diesen Hochstapler, hätte es möglicherweise auch noch die Lizenz gegeben, weil einfach dort die Seriosität ja gegeben war bis dahin und die ist halt komplett verloren gegangen.
Aber jetzt bist du bei Horn und hast eine ähnlich schwere Aufgabe.
Genau.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wieder 3 aufsteigen, 3 aufgekommen. Das werden wir Mitte April mehr wissen, wenn die Lizenzen ergeben werden. Wir wissen ja nicht, was in Klagenfurt passiert. Daher war nicht immer Gutes. Einmal schauen, das weiß man in der zweiten Liga nie. Horn hat auch schon 2-mal davon profitiert, dass man als Vorletzter und Letzter in der Klasse geblieben ist. Also die Hoffnung ist auch, aber auf das willst du dich natürlich nicht verlassen.
Genau, hätte natürlich nichts dagegen, wenn das ein drittes Mal passiert, aber als Trainer musst du dich daran orientieren, was sportlich am Plan steht. Und sportlich sind 3 Absteiger. Die Situation, wo ich übernommen habe, war schwierig. Es ist einmal darum gegangen, die Mannschaft zu stabilisieren. Ich denke, sie haben im Herbst 45 oder 44 Gegentore. Das ist ein Schnitt von fast 3.
Wahnsinn.
Und das haben wir im Grunde von Anfang an ganz, ganz gut hingekriegt. Haben gute Vorbereitung gespielt und jetzt auch die 4 Spiele war von den Leistungen aus meiner Sicht absolut in Ordnung.
Nach der Niederlage gegen Ried,
genau,
dann in Lustenau verloren, mit aber Trauntor von Lustenau, muss man sagen, das war.
Ja, also Lustenau und jetzt auch Strick.
Sieg gegen Volzberg und X gegen.
Also ich denke, wenn es ähnlich wie wir haben vorher geredet über Chancenverwertung, wenn man nüchtern hinschaut, hätten wir auch 3 Punkte jetzt mehr haben können, die uns natürlich gut getan hätten, aber entscheidend ist für mich als Trainer jetzt natürlich, wie entwickelt sich die Mannschaft, wie stabil ist die Mannschaft und das stimmt mich auch positiv, dass man einmal sagt, okay, wir können auch 2, 3 Spiele mal hintereinander gewinnen und auch in der Liga ist ja jedes Spiel wirklich sowas von offen, also ich sage einmal mit Ausnahme von Admire und Ried, die wahrscheinlich schon etwas drüber stehen, ist jedes Spiel alles möglich.
Die Herangehensweise ist die übliche oder normale, dass man im Sommer voll mal schaut, dass die Tordifferenz und sagt, hoppla, 44 Tore, da passt hinten nicht. Dass man mal hinten versucht, zu stabilisieren und dicht zu machen. Die Null muss stehen, so die Art.
Ja, natürlich. Ich glaube, dass das in der Natur des Trainers liegt. Wenn du siehst und du schaust dir die Tordifferenz an und siehst, wie viel Tor du kassiert hast, dass du dann einmal anfängst, die Abwehr zu stabilisieren, dass du also nicht permanent Toren hinten hochlaufen musst. Du kannst vorne gar nicht so viel schießen, was du hinkriegst. Das ist das Wichtigste. Das ist aber für meine Begriffe auch für einen Trainer unter Anführungszeichen
schnell
ziemlich einfach und ziemlich schnell zu regulieren. Das andere, dieses Offensivfußballspielen, diese Situationen kreieren, um zu einem Torabschluss zu kommen oder zu einer Torchance zu kommen, da ist dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Und das sieht man ja immer wieder in diese Partien. Die engen, wir haben jetzt am Wochenende gefühlte 800er gehabt und haben
Stockrau, Zweitel, Rest,
Tor gemacht. Mhm. Und in Wahrheit müssen wir die Partie 4-2 gewinnen, wenn nicht 5-2. Aber das ist halt so. Nicht? Ich gehe davon aus, und wir zwar wissen, von was wir reden, wenn wir beide Stürmer. Es gibt keinen Fußballer auf dem Platz, der das Tor nicht machen will. Also sie wollen schon eine haben, aber manchmal kommt ein bisschen ein Pech dazu, manchmal auch teilweise ein Unvermögen dazu. Dann kommen vielleicht die falschen Leute zu, die Chancen. Das sind halt immer dann diese Dinge, die dann halt mitspielen. Aber grundsätzlich ist es so, dass in Horn schon Potenzial da ist und dass sie unter Wert sind. Also das Überwintern auf dem letzten Tabellenplatz war schon unter Wert, mhm, weil ich viele Matches gesehen habe von Horn, wo sie richtig gut gespielt haben, aber am Ende des Tages den Deckel nicht drauf gemacht haben und dann immer wiederum unglückliche Niederlagen einstecken haben müssen oder Punkteverluste hinnehmen haben müssen. Deswegen glaube ich trotzdem, wenn man diese Abwehr stabilisiert und ein bisschen einen Run einbringt, was das Offensivfußballspiel betrifft, dann ist da noch immer alles möglich und ich sehe es ähnlich wie der Tommy. Also ich würde sagen, Admira Ried, eventuell noch die Vienna, das ist eine eigene Liga. Alles, was dahinter kommt, ist ziemlich auf Augenhöhe. Und da ist halt dann immer alles möglich und ich bin auch davon überzeugt, dass also Horn auch in der Lage ist, einmal zwei, drei Matches hintereinander zu gewinnen und dann schaut das tabellarisch schon wieder ganz anders aus.
Die nächsten Matches sind zum Beispiel Wiener, du kommst jetzt nach der Länderspielpause, Sonntag, 10:30 Uhr, ein Beispiel, Martinet auf der Hohen Warte, wunderschön, hoffentlich schönes Wetter, Wiener, dann habt ihr auswärts, glaube ich, Liefering und dann auswärts am Städten, also keine großen Wege. Die nächsten drei Spiele hast du da vorgenommen.
Das ist der Vorteil von Horn, ja, dass man diese langen Busfahrten, die man mit Vorarlberger Mannschaften hat, das darf man auch nicht unterschätzen.
Absolut.
Diese Reisen, das ist mit Horn etwas angenehmer. Ja, wir Punkte vorauszusagen, ist immer schwierig. Ja, wäre schön, wenn wir 7 Punkte machen oder 9. Also wünschen würde ich mir 9, weil mit dann ist wahrscheinlich mit 7 TDA nehmen. Aber ich denke, dass es in dieser Situation und gerade so wie ich Horn wahrgenommen habe, wie ich angefangen habe, dort ist ja was passiert, dort ist was mit den Spielern passiert im Herbst. Mhm. Nicht nur was das Fußballerische betrifft, sondern auch was die Psyche betrifft.
Diese
Unsicherheit und dieses Hadern und dieses nicht vorhanden oder wenig vorhandene Selbstvertrauen wiederherzustellen, das war mit der Stabilisierung in der Defensive, was ja auch wieder eine Mannschaftsaufgabe ist und nicht nur die hinteren vier Dornen betrifft, sondern diese Mannschaft so zu stabilisieren, dass sie wieder an sich glaubt, dass sie in ihre Fähigkeiten vertraut. Ich denke, dass das einfach wichtiger ist. Und wenn man das tut und dieses Gefühl habe ich jetzt, das habe ich in Dornbirn zum Beispiel in diesem Herbst, wo man so viel verletzt, habe ich dieses Gefühl nicht gehabt,
das Material nicht da,
dass die Mannschaft gut genug war zu diesem Zeitpunkt. Und das habe ich jetzt in Horn. Und das versuche ich Ihnen jeden Tag auch mitzugeben. Und das gelingt jetzt recht gut. Ich denke, dass die Mannschaft da auch dieses Vertrauen zu unserem Trainerteam gewonnen hat, was ja unheimlich wichtig ist. Und ich bin überzeugt, wenn sie so weiter tun, werden diese Siege dann auch passieren. Und dann gewinnst du vielleicht einmal ein Spiel, wo du nicht besser bist. Weil jetzt mit Ausnahme von Ried, denke ich, hätten wir uns in allen drei Spielen den Sieg verdient, einen haben wir geholt, auch unentschieden und auch eine Niederlage. Das aber hängt vielleicht dann auch noch mit diesem Selbstvertrauen zusammen, dass dieser Lauf oder dieses automatische
die Wahrheit ist, du brauchst Erfolge. Nicht? Und je mehr Erfolge du hast oder je mehr Erfolgserlebnisse, dass sie haben, umso mehr steigt das Selbstvertrauen. Und je mehr sie von denen kriegen, umso mehr glauben sie dem Trainer auch, was er vorhat und wie man erfolgreich sein kann. Und das ist die Entscheidung. Es ist nicht die Entscheidung, was für System das ich spiele. Die Entscheidung ist das, ob sie das ankaufen, was du für einen Plan das hast und dass der Plan das Optimale ist. Und wenn sie dann anfangen, das zu kapieren und versuchen, das umzusetzen, dann kommt der Erfolg.
Und wenn der Erfolg kommt, kommen hoffentlich auch wieder die Zuschauer, weil da muss man auch noch reden. 135 bei Schlechtwetter, alles gut und recht, aber im Waldviertel waren schon wesentlich mehr Leute. Darüber wollen wir reden. Nach der Pause mit Tommy Janaschitz, bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. 141. Episode mit Horntrainer Tommy Janaschitz. Freut uns sehr, dass du da bist und schon einigen Einblick gegeben hast, wie es um die Psyche der Mannschaft steht, dass natürlich viel Selbstvertrauen notwendig ist, um dann auch in den Lauf zu kommen, wo du reinkommen wolltest. Und natürlich wäre er wünschenswert, wenn in Waldviertel wieder die Leute kommen würden, weil das war schon, egal in welcher Liga die gespielt haben, Horn war auch ein Zuschauermagnet für die Fußballfans aus dem Waldviertel. Jetzt war das Wetter gegen Stripfing nicht sehr gut, aber 135 Zuschauer zahlende ist doch zu wenig. Was will man machen, dass da wieder mehr Leute kommen?
Ja, also der erste Schritt ist sicher die Attraktivität und die Ergebnisse. Und ich denke, dass man da jetzt mit den... Also wir haben jetzt 3 Heimspiele gehabt. Ich denke, dass wir da schon von den Leistungen die Leute beginnen zurückzugewinnen. Also gerade das Salzburg-Spiel und auch jetzt gegen Stripfing waren ansehnlich. Also man kann kommen nach vorne, man kann sich die Truppe anschauen. Sie würden sich's verdienen. Aber erster Schritt ist natürlich diese triste Lage, diese triste sportliche Darstellung, die Horn auch abgegeben hat, jetzt sage ich mal im Herbst. Das zu verändern, und das braucht seine Zeit. Der Club selber ist wirklich ein kleiner, feiner Club, die mit ihren Mitteln da wirklich sehr, sehr gut arbeiten, die immer wieder auch neue Ideen haben. Mit dem Andi Zinkel, mit dem Simon Kronsteiner sind da Leute dran, die diesen Verein am Leben halten wollen, was wir ja auch alle wissen. Jetzt war ich in Dornbirn, in Horn, dass es verdammt schwierig ist, da die zweite Liga.
Du warst in Leoben auch, muss man auch dazu sagen. Also es gibt,
ein anderes Thema. Aber wie schwer das ist, so, da einen Club in der Liga zu halten, weil sportlich entwickelt es sich schon zu Profitum. Ja. Also es sind eigentlich alle Mannschaften, die
dein nächster Eingriff in Liefering zum Beispiel, da siehst du ja auch
was dafür. Und das war ja ein Dornbinder Schritt, dass wir gesagt haben, na, die Spieler müssen Profis sein, sie müssen trainieren können, zweimal am Tag, sie müssen kommen können. Und das hat auf der anderen Seite halt finanzielle Rahmenbedingungen notwendig gemacht, die viele Vereine vor Schwierigkeiten stellen.
Absolut. Ihr habt einen Schnitt von 328, glaube ich, bisher, was einfach zu wenig ist, weil die haben schon tausender Schnitte da gehabt. Und wenn jetzt noch Stocker ausscheiden halten, hungern sie auch nach Erfolg und möchten auch in die dritte oder gar in die zweite Liga. Du hast, glaube ich, 650 Zuschauer gegen Melich seine Konneiburger gehabt. Ja. Wirst jetzt am Freitag am Abend, wenn das Wetter passt, ansehnliche Zuschauerzahl gegen wieder Neustadt haben? Weil es halt auch mehr da ist.
Wir haben trotzdem, bei uns ist im Schnitt so um die 400. Das ist der Schnitt. Korneiburg hat aufgeschnürt, Bezirksderby. Also da geht schon was, die Korneiburger auch natürlich was mitbringen, aber da kommen auch, da lobt man den einen oder anderen. Jetzt Neustadt, da auch hinter den Ofenführer. Und jetzt am Freitag spielen wir gegen den Tabellenführer, gegen wieder Neustadt. Da hoffe ich halt, erstens aber glaube ich, dass den wieder Neustadt ein bisschen was mitbringen. Und da hoffe ich halt, dass trotzdem noch der eine oder andere mehr kommt und die Mannschaft da unterstützt. Weil ich denke mir, es ist ähnlich wie beim Tommy. Ich denke, dass sich die Mannschaft das verdient, weil sie trotzdem, also das, was man bei uns, kann sein, was will, aber das, was man sieht, ist, dass ein unbändiger Wille bis zum Schluss, die Partie zum Reißen, das kann ich meiner Mannschaft nie vorwerfen, dass sie das nicht machen. Dass es manchmal vielleicht fußballerisch jetzt nicht so der Leckerbissen ist, das mag auch sein. Das ist bei vielen auch, ist es auch dem Moment noch dem Platz geschuldet. Also Unser Platz ist jetzt nicht in einem Top-Zustand, nicht, wenn man nach Horn fährt, dann liegt er Teppich. Bei uns ist halt ein bisschen so ein Knöchelwiesen, wo wir spielen. Deswegen ist es für die, die was Fußball spielen wollen, ein bisschen schwieriger. Als du spielst das Spiel, hohe Ballen, Viere und am zweiten Ballen, Hurra. Muss man dann auch überlegen. Nicht? Aber es ist trotzdem so, dass wir als Mannschaft uns schon weiterentwickelt haben und liefern. Manchmal geht es sich halt aus, dass wir gewinnen und manchmal müssen wir halt mit einem Punkteverlust leben können. Aber eins ist klar, dass, also wenn du in die Alte ankommst, und da glaube ich, kann man auch in Horn davon sprechen, du siehst zumindest einmal 90 Minuten Kampf und Einsatz und Leidenschaft und Herz, das sieht man. Und deswegen verdienen sie mehr Zuschauer.
Der Unterschied zur ersten Landesliga Niederösterreich und zur zweiten Liga Bundesliga ist wahrscheinlich doch so, dass du 3 Trainings hast mit Studenten und Leute, die nicht mehr einen Job haben. Du aber am Dienstag 2-mal trainierst, heute schon trainiert hast, wo am Donnerstag wieder 2-mal trainierst. Also du kommst zu 5 Trainings wahrscheinlich, kannst auch Standard-Trainings und solche Geschichten machen oder mehr. Also das ist schon ein großer Unterschied.
Ja, es ist halt Profibetrieb mit beschränkten finanziellen Mittel und was man in Horn auf jeden Fall noch bieten kann, ist natürlich ein schmuckes Plätzchen. Also das Stadion ist wirklich fantastisch, auch in dieser Größe. Wir haben einen großartigen VIP-Bereich, also auch für getuftere Gäste wäre natürlich jegliche Unterstützung.
Gute Greenkeeper, gute
Platz. Richtig, genau. Also da ist schon was entstanden, wirklich gute Trainingsbedingungen. Also da kann man schon sehen, dass in Horn was bewegt wird. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum, auch wir haben eine Frauenmannschaft. Also da ist es schon wert, wenn man diesen Club unterstützt. Also das kann ich da jetzt auch anbringen.
Ja, super. Ja, wir haben Andi Zinkel auch am Stammtisch gehabt und das ist wirklich, das können wir auch unterscheiden, das ist so. Die Liga ist sehr speziell, weil wir gesagt haben, mit der Sturm 2, Rapid 2, Liefering, da sind Leute, die wollen in die Auslage, die wollen auf zu den Kampfmannschaften, das spürt man auch. Dann hast du eben Mannschaften wie Riet und Admira, die um einen Aufstieg spielen, wo du sagst, die zwei sind einfach deutlich, vielleicht über die anderen sagen, sonst kann jeder jeden schlagen.
Ja, sehe ich so und finde es auch gut, dass die zweiten Mannschaften in einer 16er Liga mitspielen können. Man kann vielleicht überlegen, es sollten eigentlich 3 sollten sein, sage ich mal. Ich zähle halt Liefering immer dazu, als zweit.
Stripfing kannst du auch dazu erzählen, weil das ja genau. Statt die Außener Amateure Young Violence.
Genau, also da glaube ich, wird eine Regelung gut tun, wo man sagt, okay, 3 Mannschaften können spielen. Liefering ist ja trotzdem ein eigener Verein, obwohl es vielleicht Bund 2 ist. Also ich denke, dass man das noch ein bisschen besser organisieren könnte. Aus Sicht, ich meine, ich war auch lang bei den Austria-Amateuren-Trainer, Andi war Trainer und diese Plattform zweite Liga ist für diese Burschen hervorragend und wirklich ganz ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung.
Wir sehen jetzt im April, weil ich zuerst gesagt habe, Lizenzierung Westen, Mitte, Osten. Im Osten wollen die Young Violets wieder rauf, logischerweise. Die sind auf dem Weg, Oberwart und Young Violets sind die zwei, die ja Lizenz haben, angesucht haben im Osten. In der Mitte hast du mit WRC-Amateure, LASK-Amateure, auch zwei, die um die Lizenz angesucht haben, die sportlich aber nicht schaffen werden. Vorne dran ist Hertha Wels. Mal schauen, ob sie die kriegen. Und im Westen hast du mit Imst und mit Austria Salzburg zwei Vereine, die rauf wollen, wo wir aber schauen müssen, passen die Rahmenbedingungen, gibt es eine Lizenz mit dem Spielplatz. Austria Salzburg hat da das ein oder andere Problem. Imst ist total dahinter, aber das war es da, das ist wieder weit im Westen. Ja. Imst ist komplett neue Mannschaft. Ich kenne Imst auch ganz gut, die sind engagiert mal rauf. Aber ja, die zweite Liga wird immer speziell sein und man wird auch schauen müssen, wir waren all der Meinung, 10er-Liga ist gut, komprimiert, aber 3 Absteiger geht es ja gar nicht aus. Bei einer 10er-Liga kannst du 3 Absteiger, 3 Aufsteiger haben. Da brauchst du eine größere Liga, so wie es jetzt ist.
Absolut, ja, und das wird immer der Schnittpunkt sein oder das Thema sein. Okay, ist es Profifußball, ist es so ein halbes Ding? Von den Vereinen, glaube ich, wäre der Schritt Richtung Profifußball schon geplant, aber es ist halt bei vielen Mannschaften nicht finanzierbar und das muss man einfach deutlich dann auch sagen.
Guck mal, TV-Gelder, Bewerbssponsor, Admiral, zweite Liga, wie schaut es mit den TV-Rechten, Vermarktung aus und. Also das sind die Probleme an der Schnittstelle zwischen Profi- und Amateurfußball, die wir in Österreich erlauben. Ja, du wirst natürlich Horn retten, wir werden dich beobachten nächste Zeit. Wirst auch einen Blick nach ganz oben, nehme ich an, wie es in der Bundesliga ausschaut. Da haben wir jetzt natürlich den ersten Teil der Meisterschaft abgeschlossen. 22 Runden sind gespielt, der Grunddurchgang ist vorbei. Die Punkte sind halbiert, wir haben neue Tabellen nach der Meisterschaft. Du bist auf Platz 2 abgerutscht im Tippspiel. Jemand ist ein Punkt vor dir, aber gratuliere, du hast die Silbermedaille umgehängt. Also wir müssen uns dann nächste Sendung wieder weiter tippen. Einmal schauen, jetzt am Ende, es beginnt ein neuer Abschnitt und Salzburg ist wieder dran. Sturm ist aber schon vorne und wenn man jetzt alle Statistiken sich anschaut, die jetzt die 22 Runden hergeben haben, dann ist doch Sturm der Favorit, das den Titel verteidigen. Ist auch dein Favorit, aber es wird mit zwischen Salzburg, Austria und Sturm sehr offen sein. Wie siehst du da die ganze Geschichte?
Also meine Denke ist jetzt, dass Salzburg das erste Mal von dieser Punkteteilung profitieren wird und am Ende den Titel holen wird. Und ich kann es da auch noch anbringen, ich bin ja ein absoluter Feind dieser Punkteteilung. Ich finde es katastrophal sportlich.
Für uns ist spannend.
Ja, klar, es ist spannend, aber hängt halt bei den Trainern, bei den Spielern, hängen da schon Existenzen dran. Und wenn du sportlich eigentlich drinnen in der Liga bleiben solltest oder vielleicht Meister werden solltest, ich weiß schon, dass es nicht oft passiert, aber selbst dieser eine Fall, wo es eben schon passiert ist mit der Admira, Und das ist halt aus sportlicher Sicht für mich ein Wahnsinn.
Ja, das müssen die Verantwortlichen wissen. Wir haben den Ebenbauer da gehabt. Es geht dahin, dass man eigentlich die Punkteteilung eher abschafft. Aber mal schauen, für die Medien, für die Zuschauer, für die Spannung und so spannend es heuer ist, brauchen wir nicht reden. Wir zwar halten ein bisschen dagegen, dass Salzburg heuer den Meister nicht holt, weil die anderen da sind. Ich bleibe auch dabei wie du. Salzburg wird heuer nicht Meister.
Ich habe bei Salzburg da so, auch wenn sie jetzt wieder nach vorne hin angedockt haben, nicht das Gefühl, dass sie so dominant sind, wie sie halt in den letzten Jahren aufgetreten sind. Und deswegen, glaube ich, geht es sie heuer wieder nicht aus. Also mein Favorit bleibt dann am Ende des Tages trotzdem Sturm. Natürlich mit dem großen Herausforderer, den wir ja vor der Saison oder während, zumindest am Anfang der Saison, mit der Austria auch nicht so gesehen haben, weil ja der Start der Austria in der Saison
da auch holprig war.
Da war Rapid im Flow. Und jetzt ist es halt die Austria. Ich hoffe, dass die Austria das weiterhin durchzieht bis zum Schluss. Dann werden sie Sturm bis zum Schluss auf jeden Fall fordern. Inwieweit Salzburg da noch ein Wort mitredet, ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass sie so stabil sind, dass sie ganz vorne mitmachen.
Interessant ist, wenn man jetzt anschaut, die Salzburg hat am besten abgeschieden gegen die direkten Konkurrenten, also die jetzt mit ihnen in der Meisterrunde sind, da haben sie eigentlich am meisten Punkte gemacht, da werden sie jetzt auch vorne. Sturm, die haben eher gegen die anderen drin, die werden wir schauen. Also es wird sehr, sehr spannend. Es wird jetzt überhaupt nach dieser Länderspielpause Schlag auf Schlag gehen, kommt der Cup dazu, wo die Austria, die hat auch noch eine zweite Chance mit dem Cup, so wie Rapid mit dem Europacup auf zweiter Hochzeit tanzt. Der Cup nicht unwichtig und es gibt schon ein bisschen Stunk, weil natürlich der WRC sich benachteiligt fühlt, weil der LASK jetzt eröffnet das untere Playoff am Freitag am Abend und der WRC spielt gegen Sturm am Sonntag am Abend. Das heißt, da sind 48 Stunden dazwischen und dann ist am Mittwoch direkt ein Duell ums Cup-Finale. Und dass da im Lavantal nicht alle happy sind, ist ganz klar. Ihr zwei als Trainer, 48 Stunden weniger Regeneration vor einem ganz, ganz wichtigen Spiel, wo es ums Cup-Finale geht, ist nicht ohne.
Naja, da haben sie sich also nicht mit herumbekleckert, muss man schon ehrlich sagen. Da
hätte die Planung.
Da hätte die Bundesliga, da hätte man schon ein Auge drauf werfen sollen, dass das eben nicht so passiert. Zumindest vielleicht das schon so hinkriegen, wie es normal ist, dass 24 Stunden dazwischen sind. Dass der eine spielt am Freitag und der nächste am Samstag und dann sind 24 Stunden. Aber 48 Stunden ist mir schon ein bisschen viel. Wobei, ich denke, wenn Spieler da fit sind, dann
ist es. Also wenn ich als Spieler was wurscht.
Aus der Sicht ist es wahrscheinlich egal, aber es ist eine ungeschickte Terminplanung, das muss man einfach sagen. Sorgen, die du gerne hättest, du sagst Salzburg Meister, wer wird dann Cupsieger? Weil da haben wir auch mit Austria gegen Hartberg und LASK gegen WRC zwei interessante Halbfinale am 1. Mai in Klagenfurt. Was erwartest du für Finale?
Ja, kann ein bisschen das violette Herz von uns beiden glaube ich, sprechen.
Das heißt,
also es wäre natürlich toll, wenn die Austria wieder einen Titel holen würde. Mhm. Und ja, es ist, sagen wir von der Auslosung jetzt mal, sicher ganz günstig, wenn man das so sagen kann, durch den Hartbergern vielleicht und meinen Ex-Kollegen. Ja. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber vielleicht motiviert es das dann auch noch. Aber es ist Cup, ist halt, du bist in 6 Spielen international vertreten und das haben wir mit Krems kennenlernen dürfen. Und das jetzt von 4 im Semifinale, die natürlich alle diese Möglichkeiten haben.
Pilot sei es nicht geworden, ich glaube, Karl sei es jener, war dann das Spiel, was wir im Cup der Pokalsieger.
Ja, wie man es nimmt, ich meine, es war schön, da in die DDR zu reisen, trotzdem das kennenzulernen, weil da war ja wirklich noch der eiserne Vorhang.
Auf Form hat die Austria gegen Galatasaray gespielt oder gegen Vilnius, glaube ich sogar. Ich glaube, gegen Vilnius hat es gespielt und Žalgiris Vilnia gegen die Austria und am nächsten Tag war dann Krems gegen Kanzlersinn. Ich war bei beiden
Spielen. Da haben wir in Žalgiris 2-0 verloren. Gegen Vilnia haben wir 2-0 verloren und beim Retourspiel haben wir es aber dann 5-2 verloren.
War da schon eben ausgerissen, die Partie dort?
Die haben da nicht gespielt.
Ja.
Also dort haben wir es ja entdeckt, haben quasi. Eigentlich mehr oder weniger entdeckt. Vor allen Dingen nach Beko war es und Ivan Auskers. Und Fritz Rickers ist ja erst ein halbes Jahr später dazugekommen, aber das waren halt so damals auch die drei auffälligsten Spieler wären und da hat der Josi Walter seine guten Kontakte halt spielen lassen und so haben wir die Spieler dann gekriegt. Und die haben wir dann.
Kann mich erinnern,
ich war
da durch und war dann auch im Sepp-Doll-Stadion, haben wir angeschaut, Krems SC gegen Karl Zeiss.
Ja, haben wir sogar einen Sieg gefeiert im Europacup. Also das erste Spiel tun wir halt.
War das super. Ergebnis
nicht mehr verraten.
Du bist dann auch aufgestiegen mit Krems in die höchste Liga, bist aber dann zurück zum Sportclub, hast dort wieder viele Tiroler getroffen, mit die Gretschniks und Apaltres und Robert Scheiber.
Nein, die waren eigentlich in der ersten Zeit beim Sportclub. Das war noch Konstantini-Zeit und Avanti-Zeit und der Nutzer.
Ja, Nutzer.
Dort war Gretschnik, Scheiber,
sehr schön.
Das war die Tiroler Partie.
Tommy, wir kommen zu ein paar User-Fragen, weil es, nachdem du letzte Woche eigentlich schon angekündigt warst, haben sich einige gemeldet, so wie Andreas Luxe, habe ich mich gewundert, der dich noch als Lehrer in Erinnerung haben dürfte. Er hat gleich gefragt, selbstbewusst, wer war der beste Spieler in der Schüler in der Klasse? Man trifft immer zweimal im Leben, oder?
Ja, oder öfter im Fußball, vielleicht sogar noch öfter. Ich meine, der Andi glaubt man vielleicht nicht, wie er sich nachher entwickelt hat.
Wie lange hast du
unterrichtet? War ein Vorzugsschüler.
Ehrlich?
Also der war wirklich einer der besten Schüler, die ich gehabt habe. Also ich habe vier Jahre unterrichtet. Genau, und war im Klassenvorstand von
Andreas Luxe,
Thomas Schramme,
Ueli Kamlak. Großartig. Maroltingergasse oder was war das?
Nein, es war, Tiefenbachgasse, 50, okay. Also war nur Unterstufe. Und die Rapid-Klassen waren am Himmelhof untergebracht und
okay.
Das war.
Wenn wir schon beim Spieler sind, weil der Nächste, der sich meldet, ist Thorsten Schick, der ist da gesessen, der sagt, wer war dein Lieblingsspieler in Leoben?
Ja, Thorsten, das ist schwer, wer sonst, wenn er die Frage stellt. Nein, das war in Leoben wirklich auch, ich habe ein paar Ausschnitte von Thorsten seinem Auftritt hier auch mir angehört. Und das war eigentlich schon das Tolle auch dort, dass die Mannschaft im Grunde sehr, sehr, sehr gut zusammengepasst hat und mit den ganzen Vorfällen, die dort passiert sind, einen unglaublichen Zusammenhalt und dann das auch sportlich dann gut gemeistert hat.
Waren ja vorne 35 Punkte.
Genau, der Auftrag war ja erfüllt und das war schon auch beeindruckend und für mich ist dann halt immer wieder schön oder das Schönste als Trainer, wenn du so lange Trainer bist, wenn du die Spieler dann wieder triffst, dass sie dir nicht das Hackl ins Kreuz hauen, sondern dir wirklich diesen Respekt und diese Zuneigung auch zeigen. Und das
aber er hat es nicht leicht mit Wildone. Jetzt haben sie gestern, glaube ich, 2-2 gespielt gegen Leisdorf. Also sie kommen da hinten auch nicht wirklich weg. Sie brechen
ja, nach unserer Sendung, oder?
Da hat er gewonnen, ja, aber jetzt gegen Leisdorf 2-2.
Nee, vielleicht müssen wir wieder einladen, dass wieder gewinnen.
Den LASK-Amateur, hat er schon überholt. Also da ist jetzt ist er ein Vorwärtssteier dran. Ich glaube, das hat
er. Für die Wiener schaut es dann schlecht aus. Wenn er bei euch war, dann gewinnen wir das nächste Spiel.
Also okay. Thorsten Schick war ein Lieblingsspieler von dir.
Natürlich.
Der Alexander will wissen, wann wirst du endlich Trainer beim Wiener Sportclub? Das heißt, der Sportclub baut ja gerade in der Neuss sein Schmuckkastel neu, ist ausgewichen am Ding, aber der Sportclub ist schon auch ein Verein deines Herzens im Wesen.
Absolut, und ich habe dort bei den Legenden zum Sportclub, auch mit den Kremser Legenden, wirklich sehr, sehr guten Kontakt und ja, es wird immer, immer ein Thema sein und gerade mit dem Sportclub Stadion oder dem neuen Platz dort. Ich hoffe, dass dort wirklich was entsteht. Wenn Sie mich irgendwann mal fragen sollten, ist da natürlich das Herz sowohl in Krems als auch beim Sportclub dabei, aber ja, war bis jetzt noch nicht die Zeit, auch durch die Entwicklung bei den Clubs, weil sie halt abgestiegen sind und weil sie quasi aus dem Profifußball rausgefallen sind. Und schauen wir mal, ich bin ja noch, wir sind ja noch jung, Andi, oder?
Ja.
Also es ist ja,
das Leben ist noch lange genug. Ich habe keinen Sechser davor, der war. Das ist. Der Raphael möchte wissen, das einmal wieder bei der Vergangenheit, bist du mit Marcel Koller in Kontakt? Wir haben schon angesprochen, Teamchef Marcel Koller, der mit dir dann Basel auch gemacht hat, der dann nach Ägypten gegangen ist, dort eine super Karriere weiterführt, mit Al-Ahly wirklich große Erfolge feiert, auch in der Asiatischen Champions League mit allem drum und dran, also richtig gut, was jetzt zuletzt auch viel Wirbel gegeben hat, weil er nicht immer einverstanden ist mit den Schiedsrichtern aus dem Land, sondern gern Gastschiedsrichter hätte, auch dort haben sie die Probleme mit den Schiris. Bist du mit Marcel Koller im Kontakt, will der Raphael wissen?
Bin immer noch im Kontakt, ist natürlich ein guter Freund geworden, also nicht nur ein Vorgesetzter, sondern wirklich ein guter Freund geworden, ein toller Mensch und wir haben Kontakt natürlich weniger wie damals.
Warst du die keine Option, nach Ägypten zu gehen?
Nein, es war eben so, dass man nach Basel habe ich irgendwo das Gefühl gehabt, na, es ist Zeit, selber wieder die Cheftrainertätigkeit auszuüben. War dann auch bei mir vorher die Entscheidung mit Dornbirn. Also ich habe vorher die Möglichkeit gehabt und der ist dann, glaube ich, im September danach nach Ägypten gegangen.
Überraschend aber schon dort, weil das ist ja auch kein einfaches Pflaster.
Ja, aber er gewinnt dort alles. Also gewinnen ist jetzt im dritten Jahr dort, ist, ich denke, sie werden bald eine Pyramide auch hinstellen. Also, nein, er ist auch dort sehr, sehr erfolgreich und wie gesagt, der Kontakt ist natürlich nach wie vor vorhanden.
Dann gibt es den User Emir, der will wissen, kannst du dir eine ÖFB-Rückkehr vorstellen? Der ÖFB hat gestern die gleichen Feier gehabt in der Seestadt, Campus ist da, beim ÖFB muss ich was ändern und tun. In Bregenz wird es die große Hauptversammlung geben, mal schauen, ob wir eine Präsidentin kriegen aus Hartberg oder einen Präsidenten, weiß ich was, von Jauk bis Swoboda, von Schmidt bis Wohin. Es ist viel im Gespräch, der ÖFB muss sich neu aufstellen. Kannst du dir vorstellen, wenn der ÖFB neu dasteht, dass du da wieder mal eine Rückkehr hast?
Natürlich kann man sich das vorstellen. Ich habe auch beim ÖFB eine sehr gute und sehr erfolgreiche Zeit gehabt, sowohl was wir in der Trainerausbildung aufgestellt haben, auch mit den 94er-Jahrgang haben wir wirklich tolle Spiele abgeliefert und dann mit der Nationalmannschaft, das sind natürlich alles sehr positive Emotionen, die ich da mitnehmen konnte. Ich denke, dass wir auch sehr, sehr viel bewirkt haben damals mit der Nationalmannschaft, wo wirklich wo man der Truppe dann auch wirklich Vertrauen geschenkt hat, wo man einfach gemerkt hat, ja, die kann was bewegen, haben unglaubliche Emotionen da geschaffen. Ich denke schon, dass das auch irgendwo so ein bisschen der Grundstein für ein neues Bild der österreichischen Nationalmannschaft war. Und ja, natürlich ist eine Rückkehr super vorstellbar.
Super. Für mich. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Nadine, und da kommen wir wieder nach Horn. Die Nadine möchte wissen, wie motivierst du deine Spieler und wie gehst du mit einer schlechten ersten Halbzeit um? Was passiert bei dir in der Pause?
Ja, es ist so, dass man natürlich die erste Hälfte dann kurz analysiert. Bin sicher nicht der dann lautstark durch die Kabine schreit, aber ich denke schon Möglichkeiten, meine Mannschaft so zu motivieren, dass sie wieder heiß rausgehen, dass sie mit Anpfiff wieder parat sind. Und ja, wir sind jetzt auch öfter schon zurückgekommen nach Rückständen. Also Salzburg waren wir 0-1 hinten in der Pause. Also ich denke, dass ich da die richtigen Worte und Methoden finde, dass sie wieder heiß
rauskommen. Alles klar. Dann nehmen wir eine letzte Frage vom Klaus. Der Klaus möchte wissen, wie geht es mit dir im Fall eines Hornabstiegs weiter? An das denkst du, glaube ich,
genau, ist noch nicht das Thema. Was für mich wichtig ist und was, glaube ich, auch in Horn wichtig ist, dass das ein Club ist, der das überleben wird, wenn es passieren sollte. Was dann passieren wird, ich komme wirklich sehr, sehr gut zurecht mit Mandy Zinkel. Wir ergänzen uns hervorragend. Er ist ja dann doch der emotionalere Typ. Ich bin vielleicht der etwas ruhigere Typ. Das heißt, diese Ergänzung funktioniert, die Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr gut. Und dann muss man sich halt zusammensetzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich nächstes Jahr noch in der zweiten Liga bei Horn Trainer.
Sehr gut, das wünscht man da auf alle Fälle. Andi, ein Wort noch. Länderspiel, hin und rück. um die Nations League, dass wir in die Gruppe A kommen. Die Serben, die sind in ihrer Gruppe Dritter geworden. Die sind in der A-Gruppe gewesen, haben gegen die Schweiz, glaube ich, den einzigen Sieg gefeiert. Dänemark 0-0 gegen Spanien chancenlos gewesen. Was erwartest du von den zwei Spielen gegen die Serben und was gibt es für Ergebnisse, du als Tippkönig?
Ich erwarte wirklich zwei extrem schwierige Partien. Ich glaube, dass die Serben richtig gute Mannschaft sind. Im Moment ist es auch schwierig einzuschätzen, inwieweit unsere Mannschaft, wie weit sind wir. Es sind trotzdem der eine oder andere verletzungsbedingte Ausfall. Wir müssen wirklich auf vielen Positionen auch ein bisschen was probieren. Und von daher werden es, glaube ich, zwei extrem schwierige Partien werden. Wer da jetzt dann als Sieger hervorgeht, ist wirklich schwer zu sagen, aber gut, okay, dann sage ich, daheim kriegen wir 1-0 und auswärts spielen wir 0-0.
Okay, das heißt, wir werden wieder in der Nations League. Ah, und ja, schön, aber es wird ein ganz wichtiges Jahr und das ist jetzt mal vorweg, die Playoff zur Nations League und dann die WM-Quali wird extrem wichtig. Bei der WM müssen wir dabei sein. Damit der andere nicht der Letzte ist, der ist nicht der Letzte, 98 war mehr.
Ich sage einmal, die Losfee hat das ganz gut gemeint, aber wie schwer das ist, sich zu qualifizieren, weiß auch jeder, der dort schon mit dabei war. Aber ich denke schon, dass man da jetzt wirklich gute Möglichkeiten haben, uns wieder für eine WM zu qualifizieren.
Ja, danke Tommy Janeschitz in diesem Sinne. Wir drücken die Daumen für das ÖFB-Nationalteam Donnerstag im Ersappelstadion und dann am Sonntag in Belgrad. Schöne Woche, alles Gute, bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.